Zunächst war es ja mal so, dass die politisch, aber auch die polizeilich Verantwortlichen ja bezüglich des Agierens im Rahmen dieses Gipfels ja wirklich null Selbstkritik geäußert haben und im Gegenteil gerade das polizeiliche Konzept ja auch als erfolgreich verteidigt haben. Und das fand ich einigermaßen empörend und auch nicht in Deckung zu bringen mit der Realität. Es war ein brutaler Polizeieinsatz, der dort stattgefunden hat in Hamburg vor über 2 Jahren. Es sind viele Menschen verletzt worden. Es gab systematische Rechtsverletzungen durch die Polizei. Und das fand ich also auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich auch den Eindruck hatte, dass die Aufarbeitung innerhalb der radikalen Linken sich aus meiner Wahrnehmung jedenfalls auch zu sehr auf Erfolgsmeldungen beschränkt hat. Und ich hatte das Gefühl, weil meine eigene Wahrnehmung davon abgewichen ist, aber auch durchaus in Diskussionen mit anderen Genossinnen und Genossen hier in Hamburg, ich den Eindruck hatte, dass andere diese Kritik an den Erfolgsmeldungen auch teilen, ich einfach einen Diskussionsbeitrag dazu leisten wollte, das aufzuarbeiten, weil ich bin der Meinung, dass zu linksradikaler Politik auch immer gehört, die eigenen politischen Kampagnen, die eigenen politischen Mittel auch immer kritisch zu reflektieren, und das war mein Anspruch, das mit diesem Buch zu tun. Das Buch habe ich erstmal als jemand geschrieben, der seit 30 Jahren in der Hamburger autonomen, linksradikalen und militanten Szene politisch aktiv ist und sich dort auch ganz bewusst politisch verortet. Und das war vor dem G20 so, das ist beim G20 so und das ist jetzt auch immer noch so. Und aus dieser Perspektive habe ich diesen Diskussionsbeitrag, dieses Buch geschrieben. Und das andere ist, dass ich während des G20 mit dem Mandat des Kollektivs der Roten Flora mich öffentlich geäußert habe. Also das ist mir auch immer wichtig, weil das auch in der öffentlichen Wahrnehmung gerade in der eigenen Szene so ein bisschen durcheinander gegangen ist, dass ich da nicht als Einzelperson agiert habe, sondern dass ich als Sprecher des Kollektivs dort mich öffentlich geäußert habe. Und es ist eben nicht so, dass die Rote Flora als politisches Kollektiv sich von militanten Aktionen distanziert hat. Es ist doch nicht so, dass wir das in Frage gestellt haben, dass es militante Aktionen während des G20 in Hamburg gab, sondern was wir in Frage gestellt haben, ist, dass einige dieser militanten Aktionen aus unserer Sicht Kriterien, Grenzen und auch ein politisches Selbstverständnis überschritten haben, das uns aber immer wichtig war, nämlich dass Militanz immer auch bedeutet, dass sie Kriterien folgt, dass eine militante Politik das Leben achtet und dass Zweck und Mittel in diesem Kontext in einer Übereinstimmung bestehen. Und unsere ganz konkrete Kritik, und das ist auch von mir so als Sprecher des Kollektivs geäußert worden, das haben wir aber auch danach schriftlich so formuliert, bestand darin, dass wir es nicht akzeptabel finden, wenn Geschäfte, die geplündert worden sind, bis hierhin, das kann man machen, danach aber angezündet werden und sich über diesen Geschäften aber eben Wohnungen befinden, in denen sich eben auch zu dem Zeitpunkt Menschen befunden haben. Und das ist unsere zentrale und grundsätzliche Kritik gewesen, die wir auch sehr schnell nach den Ereignissen formuliert haben. Das ist auch wiederum kritisiert worden, weil gesagt worden ist, damit redet man eigentlich einer Distanzierung das Wort. Man gibt Argumente dafür vor, die lauten, selbst eine Rote Flora sich von den Militanten auseinander distanziert, dann haben die sich ja wohl politisch auch völlig desavouiert. Und da glauben wir aber, muss man politisch einfach genau bleiben, weil es ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass auch eine eigene selbstkritische Wahrnehmung vom politischen Gegner instrumentalisiert worden ist. Damit muss man leben können. Aber das kann eben nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass eine selbstkritische Wahrnehmung dessen, was da passiert ist, und daran eben dann auch eine Kritik nicht ausgesprochen werden darf. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das ist für mich der Ausgangspunkt auch meines Buches gewesen. Also dass ich sage, wir müssen zum einen immer unsere eigenen militanten Aktionsformen auch hinterfragen und wir müssen sie auch reflektieren. Das ist das eine Moment. Und das andere ist aber auch davon ausgehend, und das ist eigentlich auch der wichtigere Teil aus meiner Sicht jedenfalls meines Buches, sich ganz grundsätzlich zu fragen, mit den Erfahrungen des G20-Gipfels, mit dem berechtigten Anspruch, wir bestreiten das Recht der Herrschenden als G20 über das Schicksal global zu entscheiden. Wir bestreiten, dass es richtig ist, dass der neoliberale Kapitalismus das letzte Wort in der Geschichte ist. Aber wenn wir dies bestreiten, dann ist ja der nächste Schritt, aber auch, wie können wir unserer eigenen Utopie eines Gegenentwurfs in diesem Zusammenhang näher kommen? Und dann ist die Frage, waren die Ereignisse des G20 ein möglicher Schritt dieser emanzipatorischen Befreiung vom neoliberalen Kapitalismus wirklich näher zu kommen? Und die von dieser Ausgangsfrage aus habe ich dann eben versucht, mich an einigen theoretischen Überlegungen, die schon etwas älter sind, die von unter anderem Herbert Marcuse, Jean Améry oder aber auch von Hannah Arendt als Reaktion auf die militanten Studentenproteste der 68er-Bewegung formuliert worden sind, eine Annäherung an die Frage zu bekommen, welche Chancen hat eigentlich eine militante radikale Linke im 21. Jahrhundert, realistisch die Machtfrage gegenüber dem neoliberalen kapitalistischen System zu stellen. Das ist sozusagen eigentlich die Kernfrage. Das heißt, die Auseinandersetzung während des G20-Gipfels sind der Ausgangspunkt meiner Überlegungen. Ich formuliere da auch eine Kritik an einzelnen Aspekten, nicht grundsätzlich daran, dass es eine militante Mobilisierung während des G20 in Hamburg vor 2 Jahren gab, und versuche dann aber den Fokus zu erweitern auf eine ganz grundsätzliche Frage, wo stehen wir eigentlich als eine emanzipatorische linke Bewegung, die was anderes will als das Gegenwärtige.
Ist ja auch eine Sache, die nach den Protesten ziemlich in Vergessenheit geraten ist, und zwar die Gründe, wieso überhaupt so viele Menschen gegen den G20-Gipfel protestiert haben. Und das ist jetzt auch ein bisschen das, was ja auch in deinem Buch viel Thema ist, du hast es gerade schon erklärt, und was mich auch sehr interessiert, quasi die Kritik ernst zu nehmen, aber auch zu gucken, was wären linke Gegenperspektiven und wie könnte man die vielleicht auch irgendwann Realität werden lassen. Also die alte Frage, Revolution oder Reform oder wie auch immer. Wenn nicht so wie jetzt während der G20-Gipfel, wie dann?
Die Antwort ist tatsächlich nicht einfach. Zum einen würde ich sagen, dass das, was während des G20-Gipfels in Hamburg passiert ist, durchaus ein Ausdruck dessen ist, was an Widersprüchen neoliberaler Kapitalismus produziert. Also die Tatsache, dass Menschen auf die Straße gegangen sind, dass Menschen auch Geschäfte geplündert haben, die auch militant angegriffen haben, ist natürlich ein Ausdruck davon, wie in dieser Gesellschaft Armut, Reichtum verteilt ist, verwaltet wird, beziehungsweise dass wenige, die viel besitzen, ihre Privilegien gegenüber Menschen, die weniger oder gar nichts besitzen, auch verteidigen. So, das ist das eine Moment da drin. Und was ich aber vielleicht auch zentrales Moment darin finde, ist, dass, und das ist dann vielleicht auch eine Selbstkritik an der Perspektive von linker emanzipatorischer Befreiungsidee, dass es längst nicht mehr so ist, dass es darum geht, gegen ein Oben und ein Unten, also die proletarischen, verarmten, pauperisierten Massen gegen die Reichen da oben, sondern dass im 21. Jahrhundert die Widersprüche wesentlich komplizierter geworden sind. Und da gibt es Theoretikerinnen und Theoretiker, auf die ich mich auch beziehe, das Stichwort heißt Exklusionsprozesse, die sagen, es geht eher um ein Innen und Außen. Also dass es für viele Menschen im Kapitalismus eigentlich noch relativ angenehm ist zu leben. Die sind noch irgendwie integriert, die können sich ökonomisch reproduzieren und kriegen einigermaßen ihr Leben auf die Reihe und werden auch durch das System zufriedengestellt mit Konsumangeboten. Aber es gibt eben Menschen, die werden ganz bewusst gar nicht mehr als Teil der Gesellschaft gedacht, sondern die sind ausgeschlossen. Und das sind gesellschaftliche Dynamiken, wie sie zum Beispiel in Frankreich sich zeigen durch die Konfrontationslinie zwischen den Menschen der Banlieues und der französischen Restgesellschaft. Und das sind Menschen, die bekommen gar keinen Ausbildungsplatz mehr. Die werden im Grunde aus der sozialen Systemen rausgekickt und die haben nichts mehr. Und dem bleibt eigentlich teilweise auch dann wirklich nur noch der Riot als Ausdrucksform. aber weil sie nicht mehr ins politische System integriert sind, ist es im Grunde auch ein Riot ohne Adressaten und auch letztlich ohne politische Perspektive. Und ich finde, dass man das durchaus auch diskutieren kann, dass in Hamburg im Juli vor 2 Jahren davon auch etwas aufgeschieden ist in dem, was im Schanzenviertel passiert ist. Und deswegen man auch das durchaus so erklären kann, dass das Verwerfungen sind, die weniger denen zuzuschreiben sind, die auf der Straße waren, sondern die einfach nur auf das reagiert haben, was neoliberaler Kapitalismus mit der Gesellschaft macht. Und das wäre auch eine Form von Selbstkritik, die ich dann auch an der Position der Roten Flora mittlerweile durch meine Auseinandersetzung mit dem Buch auch legitim finde, die sagt, dass wir das in unseren Statements damals zu wenig auch beachtet haben. Dass es einfach auch die, sage ich mal, die Negation des Riots gibt. Der will nichts mehr, der adressiert nichts mehr. Also Karl-Heinz Delvo zum Beispiel hat das in seinem Buch zum G20 auch an verschiedenen Punkten beschrieben und durch Autoren beschreiben lassen. Und das ist so ein Element, mit dem wir, glaube ich, als radikale Linke neu umzugehen lernen müssen. Dass es eben nicht sozusagen ein stringentes, die Menschen, die durch den Kapitalismus ausgebeutet und verarmen, die finden sofort zu emanzipatorischer linker Politik, sondern das äußert sich gegebenenfalls auch erstmal in einem Riot, der politisch nicht wirklich greifbar und fassbar ist. Und damit, denke ich, muss eine radikale Linke einen vernünftigen Umgang finden. Das sind aber Aspekte, die ich auch versuche in meinem Buch zu thematisieren, anhand unter anderem auch der militanten Auseinandersetzung, die es in England im August 2011 gab, die das eben genau zeigen, dass Riots einfach auch ein Symptom der Verwerfung neoliberalen Regimes sind und damit aber per se noch nicht unbedingt Ausdruck einer revolutionären emanzipatorischen Perspektive. Und das andere Moment ist natürlich darin, dass man aber darin als radikale Linke natürlich immer sich noch mal fragen muss, aber haben wir denn eine Perspektive und wie können wir die Machtfrage stellen? Und das ist eben ein weiterer Strang, den ich versuche zu entwickeln, welche Chancen wir eigentlich gerade haben, wirklich diese Machtfrage zu stellen und ob es möglich ist, mit unseren Ideen in der Gesellschaft perspektivisch auch wieder hegemonial zu werden.
Also quasi die Frage nach den Perspektiven, die beantwortest du jetzt erstmal damit, dass es erstmal einer grundlegenden oder neuen Analyse der Verhältnisse bedarf, dass es eben nicht mehr so einfach ist, nicht mehr oben und unten, sondern komplizierter in einem neoliberalen Kapitalismus, in dem wir leben. Und jetzt hast du die hegemoniale Stellung vielleicht auch oder Meinungshegemonie schon angesprochen. Was würdest du jetzt darauf antworten? Was können Wege sein, so eine gesellschaftliche Hegemonie zu erreichen?
Also ich bin nicht zu vermessen zu sagen, dass ich da jetzt neue Erkenntnisse entwickelt habe, sondern ich habe mich da einem sehr dichten und vergleichsweise kurzen, aber finde ich sehr interessanten Essay von Hannah Arendt orientiert. Das ist das Essay Macht und Gewalt. Das hat sie, wie gesagt, 1970 geschrieben als solidarische Reflexion der militanten studentischen Revolte des Jahres 68. Und das ist ein Buch, das beschreibt, wie Gewalt als Teil des politischen Systems funktioniert, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Das gegenwärtige Selbstverständnis des bürgerlichen Rechtsstaats, der westlichen Demokratien ist, dass der Gewaltfreiheit so als Postulat, und dann gibt es darin, wenn überhaupt, ein Gewaltmonopol, das aber sehr zurückhaltend nur und in Ausnahmefällen eingesetzt wird. Und in diesem Problemfeld wird natürlich dann eine radikale Linke als gewalttätig und als Gefahr für Sicherheit und Ordnung stigmatisiert. Und in der Politologie und aber auch bei Hannah Arendt wird das wesentlich unaufgeregter gesehen. Die sagen nämlich, jede politische Machtausübung ist erstmal auch eine Form von Gewaltausübung. Das Entscheidende ist, ob eben diese Gewaltausübung durch Einverständnis der Beherrschten eben auch zurückgefahren werden kann. Und das ist dann genau diese Balance zwischen Gewaltausübung, die aber durch Machtausübung eben dann auch verbrämt werden kann, und dass eben politische Herrschaft eben versucht, mit möglichst wenig Gewaltausübung ihre Macht zu festigen, und dass Revolution diese Balance aber in Frage stellt, nämlich die Gegenseite dazu zwingt, ihren Machtanspruch mit immer mehr Gewalt durchzusetzen. Und wenn das aus der Balance gerät, ist das das Einfallstor der Revolution. Das ist jetzt ein bisschen sehr holzschnittartig formuliert, aber das ist in etwa die These Arendts, die dann aber sagt, dass der gegenwärtige Kapitalismus aber mittlerweile sehr differenziert darin ist, diese Balance auch zu halten und auch gegen einen zum Beispiel auch revolutionäre Linke auch zu verteidigen. Und das ist ein politisches Modell, das ich sehr interessant finde, weil man zum Beispiel damit erklären kann, warum Hausbesetzungen durchaus auch in der Vergangenheit Erfolge hatten, weil die Gewalt des Staates durch eine Räumung, durch die Polizei, muss eben in der Gesellschaft machtpolitisch legitimiert werden. Und aber wenn Menschen wegen Leerstands Häuser besetzen oder für niedrige Mieten eintreten, dann wird der polizeiliche Gewalteinsatz eben ist oft nicht mehr wirklich legitimierbar. Und deswegen muss da die Politik eben zurückstecken und gegebenenfalls eben dann auch Hausbesetzung hinnehmen oder zumindest legalisieren. Also die Hamburger Hafenstraße ist dafür ein Beispiel, aber auch tatsächlich die Tatsache, dass die Rote Flora seit 30 Jahren besetzt ist, weil es im Moment keine machtpolitische Hegemonie dafür gibt, in der Stadt Hamburg zum Beispiel die Flora zu räumen. Und von dieser politischen Balanceerfahrung ausgehend, die sozusagen im Kleinen wirkt, muss man natürlich die Frage stellen, kann man das eben auch im großen Maßstab zu einem Ausgangspunkt für eine Veränderung der herrschenden Verhältnisse machen? Und da ist aber leider die schlechte Nachricht, dass sich da der Kapitalismus in den letzten 150 Jahren leider immer als hegemonial erwiesen hat und die Chance hatte, immer wieder auch sich gegen revolutionäre, in Frage stellende Verhältnisse auch zu wehren. Und ganz bewusst habe ich in meinem Buch deswegen auch drei historische Exkurse gewählt, die das unter verschiedenen historischen Vorzeichen auch zeigen sollen. Das ist einmal die Revolution in Paris von 1848, die Pariser Kommune von 1870 und dann zugleich auch die Revolte von 1968. Der Schauplatz ist dann immer Paris. Das mag jetzt vergleichsweise willkürlich als Riss durch die Geschichte wirken, aber ich versuche eben exemplarisch an revolutionären Situationen im Kapitalismus deutlich zu machen, warum sich letztlich Kapitalismus gegenüber revolutionären Umsturzversuchen bisher als hegemonial erwiesen hat und versuche, daraus einen Ausgangspunkt zu machen, zu überlegen, was braucht es eben in Zukunft, um da erfolgreich zu sein. Und das ist natürlich nur alles in Ansätzen formuliert, weil mit Verlaub, ich habe eine Streitschrift von 160 Seiten geschrieben. Es wäre sicherlich vermessen, wenn ich da nun wirklich ernsthafte politische Lösungen anbieten kann. Aber ich habe die Hoffnung, zumindest eigene Politikkonzepte, die nach wie vor sagen, wir geben uns mit dem, wie die Verhältnisse sind, nicht zufrieden, vor dem Hintergrund einfach auch nochmal zu überdenken und nachzujustieren. Es ist ein Diskussionsbeitrag, das ist mir wichtig, der eigentlich ein Anstoß sein soll, über die eigenen Perspektiven von militanter Politik, die die Verhältnisse, so wie sie sind, nicht hinnehmen möchte, kritisch, solidarisch miteinander zu diskutieren, darum solidarisch zu streiten, in der Hoffnung, dass die Dinge besser werden, als sie bisher sind.